Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Bei uns ist heute Deutschlands bekannteste Paar- und Sexualtherapeutin, allerdings in einer neuen Rolle, nämlich als Überlebende. Sie hat eine Covid-Erkrankung, hat Corona nur knapp überstanden, lag im Koma und lebt jetzt immer noch mit zahlreichen Spätfolgen. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, Titel, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Guten Morgen an Marlene Henning.
Ja, guten Morgen.
Schmeckt denn der Kaffee zum Frühstück tatsächlich nach gar nichts mehr?
Tagesformabhängig. Das ist das Spannende für mich. Ich sitze manchmal und esse und denke, oh, es ist so heute, ja, irgendwie ist das so lang. Und dann nach und nach fällt mir erst ein, ach, so ein Tag, du schmeckst gar nicht mehr so viel heute. Und dann vielleicht am nächsten Tag esse ich ein Eis und denke, wow, heute schmecke ich alles und auch den Kaffee.
Ja, wir haben Ihnen ein Käffchen gekocht. Mal gucken, ob Sie was davon haben. Und ansonsten freuen wir uns sehr, dass Sie bei uns sind. Das ist ja ein langer, schwerer Weg, den Sie hinter sich haben und von dem wir alle, glaube ich, auch ein bisschen lernen können. Darüber werden wir sprechen mit Ann-Marlene Henning heute Vormittag bei Antenne Brandenburg. Möchten Sie sich was eingießen?
Ja, genau jetzt. Ich habe sehr vorsichtig die Milch reingetan.
Ann-Marlene Henning trinkt den Kaffee nämlich so, dass sie erst die Milch in die Tasse kippt. Das ist quasi so, wie die Engländer den Tee trinken, ne? Mhm.
Weil dann sieht der sich so gut verteilt, denn, ne? Im ganzen Kaffee.
Die dänische Art, Kaffee zu trinken, ja?
Ja, also übrigens in Dänemark, ne, da trinken wir ja Kaffee um 22 Uhr. Wo Deutsche doch mal sagen, oh, da kannst du doch gar nicht schlafen. Doch, kann ich immer. Ganz klar, Kaffee, 22 Uhr um den Dreh und noch einen Kuchen oder so ein Käsebrot.
Und jetzt die große Frage, schmecken Sie diesen Kaffee? Wir haben ja gerade drüber gesprochen, ob der zu schmecken ist oder ob das tagesformabhängig ist.
Ja, also ich kann ihn nicht riechen, aber ich kann ihn ganz gut schmecken.
Sehr gut. Der Antenne-Kaffee schmeckt. Ann-Marlene Henning erzählt uns heute über ihre überstandene, sehr schwere Corona-Erkrankung. Wir beginnen aber zunächst mal mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Ja. Mm. Als Kind wollte ich immer unbedingt.
Naja, Anwältin werden.
Ach so. Wie kam das?
Ja, irgendwie dachte ich jahrelang immer, das haben alle gesagt, so wie du gerne redest und argumentieren kannst und so, du musst Anwältin werden.
Gut, es ist die Therapeutin geworden, die muss auch viel reden.
So ist es, ja.
Die schlimmste Strafe war für mich.
Puh.
Als Kind.
Ja, als Kind. Oh, da gab es eine spezielle Strafe. Bei meinem Opa, der Schneider war und er saß noch auf dem Tisch mit den Beinen nach unten, so wie man es kennt, der hatte denn so ein Schemel, heißt das, glaube ich, so einen kleinen Hocker. Und da musste man, wenn man ganz böse Dinge ausgefressen hatte, eine Stunde sitzen.
Still sitzen.
So ist es.
Für ein Kind ganz
schlimm.
Mein
Gott, war das lange. Ja.
Mein Lieblingsfach in der Schule war.
Oha. Das war wahrscheinlich doch dann, also ich bin ja Dänin, Dänisch. Also die Stunden, wo wir so Essays schrieben und über die Sprache lernten und so weiter. Das heißt, ich liebe Schreiben, liebte schon Schreiben und es wurde auch immer vorgelesen.
Der berühmteste dänische Autor und Autorin, die Sie durchgenommen haben im Unterricht?
Naja, dann würde ich wiederum sagen, das war aber dann etwas später, Kierkegaard. Ja. Also das ist klar, da muss man ran.
Das ist ja harter Stoff für Kinder, ne?
Ja, deswegen sage ich später. Also das war schon sehr viel später und das war ja, er lebte ja in Kopenhagen, also gleichzeitig mit Hans Christian Andersen.
Der große Philosoph und der große Märchenerzähler.
So ist es. Ja. Und die beiden kannten sich wirklich und mochten sich nicht sonderlich, aber es war spannend, ja.
Ja, das lernt man im Dänischunterricht. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist.
Naja, das ist klar. Schokolade.
Ah ja. Das hat sich auch nicht geändert, ne?
Nee, und dänisches Softeis, wo ich viel leichter rankomme, seitdem ich ein Haus in Hellerslev habe.
Ja. Dänisches Softeis ist berühmt, ne?
Weil es einfach dicker ist, fetter und man kann quasi Stücke abbeißen, obwohl es eigentlich fast ein fließendes Eis ist. Es ist toll, sahnig.
Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Mhm. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich.
Naja, ich habe zwischendurch jetzt nicht viel Zeit, weil ich das liebe. Und dann wandere ich im Garten mit meinen neuen kleinen Welpen.
Sie haben einen neuen Hund, ne?
Ja.
Ja. Was ist das für eine Rasse?
Naja, es ist tatsächlich ein Deutschspitz, ein Pomeranier. Aber er sieht aus wie so, alle sagen, Australian Shepherd, Schlittenhund, weil er hat blaue Augen.
Ja, also der hält sie auf Trab.
So ist es. Ja.
Dass unser heutiger Gast bei uns ist, heute hier auf Antenne Brandenburg, ist ein kleines Wunder. Die bekannte Paartherapeutin Ann-Marlene Henning. Sie hat eine schwere Covid-Erkrankung nur knapp überlebt, hat darüber ein Buch geschrieben. Und Frau Henning, wenn man das liest, bleibt einem stellenweise doch buchstäblich die Luft weg. Sie hatten so ziemlich den schwersten Verlauf, den man sich vorstellen
ja,
kann.
Ja, ne? Das stimmt, weil ich bin im Koma gelandet und ich hatte diese Schocklunge quasi, die im Volksmund so genannt, also da gibt alles auf und das hatte ich gerade überlebt und dann während der 12 Tage im Koma habe ich eine Sepsis entwickelt und das kam dann noch zum septischen Schock und da überleben ja viele nicht.
So, das begann ja. Im November 2021, also vor knapp einem Jahr. Mhm. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das vermutlich kein leichter Verlauf wird, diese Erkrankung?
Ja, lange nicht. Ich lag ja wirklich erst eine ganze Woche in meiner Praxiswohnung, wie ich sie jetzt nenne. Ich bin in der Praxis gestrandet, in Isolation. Und selbst da liegend, habe ich immer kranker werden, dachte ich, oh, das würde ich schon noch schaffen, leichter Verlauf. Aber nach genau einer Woche war meine Sauerstoffsättigung auf 88% und ich merkte, ich atme nicht mehr gut und ich bin gleich auf Intensiv gelandet. Da habe ich aber immer noch gedacht, es wird ein leichter Verlauf. 2 Wochen lang sagten die Ärzte auch, sie können bald nach Hause und dann fiel ich in ein Loch. Ich habe nicht gemerkt, dass ich ins Koma versetzt wurde. Erst als ich wieder den Satz hörte, Frau Henning, wir entfernen Ihnen jetzt den Tubus, habe ich gemerkt, oh, war ich weg? Ja.
Das ist der Schlauch, den man in den Hals so bekommt, es. Damit man atmen kann.
Ja, genau.
Sie sind ins Koma gelegt worden, haben 12 Tage im Koma gelegen. Darüber sagen Sie, das war die Hölle. Mhm. Ich dachte immer, Koma ist was Friedliches.
Ich hatte nicht drüber nachgedacht vorher, aber so wie ich jetzt höre von Leuten, die das kennen, sagen die allermeisten, also wirklich sehr viele, sagen, solche Albträume kannte ich noch nicht. Mhm. Also absolut nicht friedlich. Das ist Gewalt, Entführung, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch und nicht nur bei mir. Also ich dachte, wow, ist das, weil ich Sexologin bin und vieles gehört habe? Nein. Und ich dachte, dann muss es die Hölle sein, weil meine eigene Beerdigung und mein Tod hatte ich auch schon geträumt. Das waren so Schleifenträume, die immer wieder kamen. Und ich musste ja eine Erklärung finden, dann bin ich wohl tot. Ja, ich bin ja tot, ich wurde ja gerade verbrannt. Das ist wahrscheinlich die Hölle. Es war auch grausam. Ja.
Das heißt, man muss nicht nur die physischen Beeinträchtigungen irgendwie überwinden, sondern auch das Seelische nach so einem Koma.
Ja, genau. Mhm. Also das war ein deutliches Erlebnis, war dann, als ich nach 2 Monaten mit Rollstuhl und Rollator und so nach Hause kam, abends, wenn ich ins Bett sollte, da ging es mir plötzlich so schlecht. Plötzlich so Angstgefühl, diffuses Angstgefühl, dunkel. Bis ich darüber nachdachte, ist mir eingefallen, das ist doch klar. Mein Unterbewusstes weiß doch genau, dass manchmal, wenn es dunkel wird, man nie wieder wach wird, sondern in die Hölle kommt.
Ja.
Es hat geholfen. Es wird dunkel, aber ich plane, morgen früh wach zu werden.
Das ist die gute Nachricht. Man zieht sich da irgendwie doch wieder raus. Frau Henning, was war denn in dieser Zeit im Krankenhaus für Sie das Schlimmste?
Naja, also das Koma ist ja schon schlimm, aber das habe ich ja nicht mitgekriegt. Ich habe nur das Aufwachen mitbekommen. Also wenn ich jetzt 2 Sachen nennen soll, war es die Zeit vor dem Koma, die 5 Tage, wo das Leben aus mir rausgesickert ist, wo ich gespürt habe, meine Energie, meine Resilienz, dass ich mich immer rette aus allen möglichen Situationen. Immerhin hatte ich auch eine Gehirn-OP gehabt mal. Alles ging immer, da ging nichts. Ich habe hingenommen, dass ich vielleicht sterben werde, da kam auch keine Angst hoch. Es war einfach, ich kann nicht. Und das Zweite war nach dem Aufwachen, weil mir keiner erklärt hatte oder erzählt hatte, dass es sehr normal ist, bei vielen der Fall ist, dass sie weder sitzen noch stehen gehen können nach dem Koma von 12 Tagen. Da war ich echt überrascht, dass ich jetzt gehen lernen muss.
Sie lagen wochenlang mit Kabeln und Kanülen in den Armen. Man ist von anderen abhängig. Ja. Wie haben Sie diese Zeit überstanden?
Ja, das ist es ja. Also man kann schon telefonieren. Ich konnte vor dem Koma nicht, weil ich war so schwach, dass ich das Telefon nicht halten konnte. Aber danach konnte ich dann oft nicht telefonieren, weil das Handy nicht erreichbar war oder nicht geladen. So banale Dinge, da gibt es keinen Stecker am Bett. Und das Handy könnte ja heute in unserer digitalen Zeit der Draht zur Familie sein, zum Beispiel in Dänemark. Das war schwer und vor allem auch dieses, ich konnte mich nicht selbsttätig drehen. Ich hätte Hilfe gebraucht. Also ich lag auf dem Rücken 2 Wochen oder so und es war unerträglich. Der Tag 24 Stunden, die fühlen sich an wie 72. Nachts wach, der Körper tut weh, wenn man sich nicht drehen kann und fehlende menschliche Nähe.
Sie hatten diese Phase, wo Sie aufgeben wollten. Was hat Sie dann aber trotzdem motiviert, weiterzuleben?
Ja, also dass nach diesem Koma, da gab es ein paar glückliche Tage, bevor ich gemerkt habe, was alles mit meinem Körper nicht mehr geht. Und als ich das realisierte, fiel ich wirklich in ein Loch. Und da ging es mir immer schlechter emotional. Und dann aber bin ich wütend geworden. Da habe ich gemerkt, nee, Moment mal, ich brauche jetzt mein Handy.
Ja.
Und diese Wut, dass ich merkte, so jetzt sorge ich für mich. Und dann die ganze Zeit Humor.
Also die Bedürfnisse auch den Pflegern, Pflegerinnen gegenüber auch artikulieren und sich trauen, was zu sagen.
Ja, genau, sich trauen. Also ohne mich schlecht zu fühlen. Also so von wegen, das darf ich. Das ist quasi Patientinnenrecht, dass ich auch meine emotionale Stimmung versuchen darf zu halten, indem ich mit Leuten telefoniere. Dafür muss das Handy geladen sein. Und da bitte ich drum, obwohl ich weiß, es stört den Ablauf. Ich bin leider so erzogen, pass auf, nimm Rücksicht. Das hat gekostet irgendwann.
Ja, aber man lernt auch als Kranke eben doch dazu, ne?
Genau.
Das haben Sie in diesem Buch dargestellt. Die Frage, die sich jetzt möglicherweise einige unserer Hörerinnen und Hörer stellen werden, warum sind Sie so schwer krank geworden? Eine Antwort darauf ist, Sie hatten keine Corona-Impfung.
Nee, genau.
Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
Ja, die zweite Antwort ist, ich habe sehr starke Allergien, sehr starke, die asthmatisch werden, das heißt Risikogruppe gleich. Dann hatte ich hatte das schon gesagt, eine Gehirn-OP und zwar Aneurysmen, das ist eine Gefäßwandschwäche.
Vor einigen Jahren war das.
Ja, vor lange, also vor 25 Jahren, aber das ist eine Gefäßwandschwäche. Und ich hatte quasi damals schon während der Hirn-OP, hatte ich so viele Nebenwirkungen, wie es die nur gibt, von den Medikamenten. Wir mussten mehrfach tauschen, bis ich nicht mehr reagiert hat. Und wie gesagt, ich reagiere auch auf Pollen außerordentlich stark. Und ich hatte Angst, dass ich, weil man ja auch Nebenwirkungen kennt von dieser Impfung, auch gerade bei Frauen, dass ich hatte Angst, dass ich genau die bin, wo es denn über den Hügel springt. Also ich hatte wirklich Angst und habe das auch noch. Ich habe Sorge, wenn ich mich jetzt impfe, weil mein Immunsystem schon sehr hoch ist jetzt.
Das heißt, Sie würden sich auch jetzt immer noch aufgrund der Lage, die Sie gerade beschrieben haben, eher eine gegen eine Impfung entscheiden?
Ja, für mich. Also alle anderen, die ich kenne, meine Familie, die sind alle geimpft. Aber jetzt gibt es ja die Studien, die zeigen, dass auch erhöhte Nebenwirkungen sind bei Leuten, die einen sehr hohen, eigenen hohen Immunschutz haben. Also ich habe meinen messen lassen und der war mein Titer, wie der sich schimpft. Über 800 ist man wohl geschützt und meiner ist 2600 und jetzt 3 Monate später, ich habe wieder gemessen, immer noch 2300 nach einem Jahr.
Ja.
Also da ist es eben doch eine Gefahr, wenn ich jetzt noch was auflade, gibt es ja eine Studienlage jetzt, die zeigt, dass einige Immunsysteme, andere merken das, weil sie jetzt die 4. oder die 5. Impfung kriegen, dass der Körper plötzlich gegen den eigenen Körper reagiert. Jetzt habe ich also wieder Sorge. Aber mein Gefühl ist, und Studienlage in Betracht gezogen, dass ich tatsächlich ziemlich gut geschützt bin mit meinem schweren Verlauf von Delta.
Ja. Was würden Sie sagen, nach all den Dingen, die Sie erlebt haben, den medizinischen Maßnahmen, die jetzt quasi über Sie ergangen sind, zu wie viel Prozent sind Sie jetzt wiederhergestellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich das dauernd selber. Und ich würde sagen, ich höre jetzt von anderen, denen es viel schlimmer geht. Also da liege ich wahrscheinlich bei 90 oder 95. Ich fühle mich ja mitunter völlig normal, back to normal, bin ich aber nicht. Rennen, joggen oder wenn ich was hebe, wenn ich mich bücke, ich komme ganz schnell außer Atem. Ich merke das, wenn ich mit dem Handy einen kleinen Film schicke, ich mal was weiß ich, meiner Mutter und dann höre ich ihn später selber und denke, wieso bist du außer Atem? Weil ich durch das Wohnzimmer ging, während ich das aufnahm. Und Treppen, das sind so Sachen. Die Beine machen nicht immer, wie ich will und wie gesagt, die Tage sind sehr unterschiedlich. Ich wache plötzlich auf morgens mit Schmerzen, richtig Schmerzen in den Gelenken. Ja, wie damals, wo ich in der Menopause angekommen war, haben viele Frauen Schmerzen, die hier sind stärker. Leider. Aber 95%, sage ich jetzt fröhlich, hoffnungsvoll gestimmt.
Also man ahnt, woher der Titel Ihres Buches kommt, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Die Erlebnisse von Ann-Marlene Henning während ihrer Covid-Erkrankung. Und Frau Henning, weiterhin gute Besserung natürlich.
Ja, danke.
Die Sexual- und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning ist heute bei uns, hat uns gerade von ihrer überstandenen Covid-Erkrankung erzählt. Und Frau Henning, ich würde vorschlagen, in der kommenden Stunde kommen wir zu Ihrer eigentlichen Berufung.
Ja.
Anderen Menschen helfen. Sind Sie denn schon wieder als Therapeutin im Einsatz?
Ja, aber nicht in Deutschland, weil da darf ich ja zurzeit nicht. Ich bin nicht nur beratend unterwegs, sondern habe eine Heilerlaubnis.
Wegen der Impfgeschichte, weil sie nicht geimpft sind gegen Corona, dürfen sie nicht praktizieren in Deutschland?
Nein, darf ich nicht. Ah. Zumindest sagt das mein Fachverband, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht für mich gilt, weil ich therapeutisch arbeite.
Also aber in Dänemark geht das?
Ja. Und zwar mit meinen deutschen Klienten. Ich sage quasi allen ab und mache dann so einen Extrasatz. Es sei denn, sie würden nach Hellersleo kommen und siehe da, es kommen welche.
Dann werden wir gleich darüber sprechen, was Sie mit Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen, überhaupt besprechen, worum es da geht. Und da habe ich eine interessante Statistik, Frau Henning. Sie als Sexualtherapeutin. Die Hälfte der Deutschen ist angeblich unzufrieden mit ihrem Sexleben. Was sind denn die klassischen Themen, mit denen Leute zu Ihnen in die Praxis kommen?
Na, jetzt kann ich ja überlegen, ob ich ganz schnell mal die nenne, wie Orgasmusstörungen, Erektionsprobleme, Fetische, also so alle möglichen Dinge. Aber der große, große ist keine Lust.
Ist das so?
Ja.
Das heißt, sie haben keine Lust und der Partner, die Partnerin sieht das anders?
Ja, meist ja. Genau, weil wenn beide keine Lust haben, dann sage ich ja zur Überraschung vieler, ja, das ist doch alles gut. Also, weil wenn es gibt Leute, die sagen, wir sind durch damit und dann ist fein. Ich muss doch niemanden zum Sex zwingen. Aber wir haben ja immer diese meist zwei Personen und da ist immer eine mehr wollende Person und eine wenig wollende Person. Und das clasht dann, wenn jemand wirklich komplett aufgibt. Und das passiert öfter. Und es sind nicht nur die Frauen, es sind auch manchmal Männer.
Also, und wie kommt man da wieder raus?
Ja, das ist ja diese große Riesenfrage. schwer. Also erst aber der Druck, der lastet, du musst, der muss weg. Also die Leute müssen erstmal lernen, der größte Killer ist Beziehungslänge, dass man normalerweise eher weniger Lust hat. Und dann heißt es, wie wieder in Gang kriegen, wenn wir jetzt merken, okay, das ist also schwierig für alle. Mit Kinderkarrieren. Es ist einfach, das Hirn ist nicht so wild und positiv dem Sex gegenüber eingestellt wie in der Verliebtseinsphase. Und das muss man wieder antickern, triggern.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den Sie genannt haben, man kennt sich schon so lange. Ja. Ne? Dann ist der Reiz natürlich nicht mehr so groß. Ist es denn okay, in so einer Situation die Beziehung zu öffnen und zu sagen, gut, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust auf dich, aber ich habe prinzipiell Lust und vielleicht, wenn ich andere Menschen treffe, dann kriege ich auch wieder Lust auf dich.
Ja, jetzt haben Sie ja gerade gefragt, ist es okay? Also damit kommen die Leute auch öfter. Danke für den Hinweis oder die Erinnerung. Wie machen wir das? Und das ist tatsächlich eine immer mehr in Anspruch genommene Möglichkeit. Es ist immer auch gefährlich, weil es kann auch zum Riesenverliebtsein kommen und dann zu einer Trennung, weil eine Person abspringt. Aber ich höre immer mehr Leute, die das leben und es klappt. Ich würde sagen, man soll sich überlegen, was machen wir, wie wollen wir das machen, fast wie so einen kleinen Vertrag.
Es ist ein gewisses Risiko, aber wenn man es nicht versucht, dann kommt man aus der eingefahrenen Situation auch nicht mehr raus. Insofern, go for it.
Yes, go for it. Das macht das Hirn wieder wach. Ja. Alles wieder neugierig. Lust auf zu Hause, weil jetzt habe ich ja plötzlich Vergleiche von außen.
Okay, Risiko aber gut überlegen.
Ja.
Das ist die Empfehlung von der Expertin. Sie sind ja nicht nur Sexualtherapeutin, sondern auch Paartherapeutin. Mhm. Und da hört man immer wieder den Spruch, wenn man als Paar eine Therapie braucht, ist es eigentlich schon zu spät. Welche Probleme lassen sich denn mit Ihnen eigentlich lösen?
Ja, alle. Das ist ja das Ding. Das ist ja eine Fehlannahme, dann ist es schon zu spät. Die Leute kommen zu spät, ja. Aber ich hatte gerade ein Paar, wo im Nachhinein die Frau sagte, das hätte ich nicht gedacht. Ich sah keinen einzigen Weg mehr und ich war komplett ermattet. Ich hatte auch nicht die Energie. Die habe ich jetzt wieder und ich habe eine Art Hoffnung jetzt. Das waren 3 Stunden, 2 ja. Gespräche, 1,5. Und nicht, weil ich so super toll bin als Therapeutin. Das ist einfach so, wenn wir sind ausgebildet darin, die Leute wieder, also die richtigen Dinge zu fragen und Anregungen zu geben. Und da kommt Lebendigkeit wieder rein.
Ich glaube ja sowieso, dass jeder Mensch eine Therapie machen sollte, nicht unbedingt mit dem Partner, der Partnerin, einfach um sich besser kennenzulernen ne, und auch zu verstehen, wie menschliche Kommunikation eigentlich funktioniert.
Zum Beispiel.
Wie vermittelt man denn zum Beispiel seinem Partner unangenehme Wahrheiten? Sagen wir mal, jemand trinkt zu viel Alkohol. Wie spricht man sowas?
Ja, das ist, also solche ähnliche Fragen bekomme ich natürlich öfter und es gibt ja keine Standardantwort, aber ich finde eine Richtung, die immer besser geht, als mal eben so in der Küche ansprechen, das ist eine Gelegenheit finden, also planen. okay, ich versuche das mal am Wochenende und dann die Situation so gestalten, dass es nicht so plötzlich passiert, sondern lass uns mal hinsetzen und tatsächlich, jetzt hast du Alkohol gesagt, aber ich empfehle tatsächlich dann einen Wein oder einen Tee, Kaffee, damit Ruhe reinkommt. Und dann muss man vorher sich genau überlegt haben, was will ich eigentlich sagen, worum geht es mir hier? Und das dann in Ruhe in einem ordentlichen Ton sagen. Da kann man Glück haben und einen Aufhänger finden. Das sage ich auch oft, so ein, was gehört zu haben wie hier und sagen, oh, ich muss dir was zeigen, das findet man ja immer in der Mediathek, wir gehen jetzt rein, ich wollte dir was zeigen. Was hältst du davon?
Und Ich-Botschaften, ne? Ganz wichtig. Ja, ja. Also nicht dem anderen sagen, du bist schlecht, sondern mir geht's damit so und so.
Mhm. Das ist ja eine alte Weisheit, aber das ist klar. Wenn man bevorzugt in Ich-Botschaften spreche, dann ist die Chance, dass es wie ein Schuldpaket oder wie Finger zeigen auf die andere Person ist dann zum Glück kleiner. Sonst tendiert man dazu zu sagen, du machst immer und mit mir und du gibst mir nicht und du. Also wenn man beim Ich bleibt und das versucht zu beschreiben, was einem fehlt, dann läuft besser.
Ja. Und nur so geht's. Man muss ständig über sich nachdenken und über die Beziehung nachdenken und an sich arbeiten.
Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Tendenz ist ja da, wurde schon angedeutet, irgendwas stimmt nicht, dann sind wir falsch füreinander. Meine Beziehung ist schlecht oder Partner und Partnerin war doch nicht der oder die Richtige. Das stimmt nicht. Wir Paartherapeuten, wir wissen alle, das ist ein Boot-Arbeitscamp. Beziehung. Und erst dann, wenn man nicht jedes Mal wegrennt, sondern drin bleibt, weil da kommen doch die Probleme auf, genau die, an die wir arbeiten sollten, um bessere und glücklichere Menschen zu werden. Man kann gerne wegrennen, aber dann landet man immer in der gleichen Sackgasse. Besser drin bleiben und wenn man dann noch zusammen ist, nach so und so vielen Jahren, dann ist man tatsächlich ein Paar. Mit allen Ecken und Kanten, aber jetzt kennt man sich dann wirklich und man hat sich gemeinsam, aber jede für sich entwickelt. Menschlich.
Der Sonntagmittag bei Antenne Brandenburg. Bei uns ist die Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning. Wir kommen jetzt zum Antenne-Fragebogen, Frau Henning. Ja. Das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Ja, was mir schwierig fällt.
Kein Problem. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Alle oder keine, weil ich koche oft frei.
Ja? Ja. Was war so das letzte Gericht, das Sie probiert haben?
Na, das war eine, ich kenne das Wort nicht auf Deutsch, so eine Linsensuppe, waren aber Erbsen.
Ach so,
also,
Erbsensuppe.
So eine dicke Suppe mit gegrillten rote Beeten.
Oh.
Rote Beetescheiben aus dem Ofen, wie Chips.
Das klingt ja toll.
Und es wartet auch auf mich, die letzte Portion in Hallersleo, wo ich heute Nacht bin.
Zum Abendbrot. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpeline?
Ja, mittlerweile ja.
Was kann man gut mit ihm machen?
Alles. Ich bin so spontan und lebenslustig, dass ich würde nicht sagen, nö, probiere ich nicht. Also ich probiere alles.
Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
Oh, in die Zukunft.
Wie weit nach vorne?
Oh, das ist schwierig.
Wenn Sie es könnten?
Ordentlich weit. Dann würde ich gucken, nein, jetzt kriege ich gerade Angst und denke, nee, ich reise doch zurück. darf ich mein Wissen mitnehmen, das ich jetzt habe?
Na
und
klar.
Dann zurück, als die Scheidung meiner Eltern waren mit 9 Jahren.
Ja.
Wahnsinn, da würde ich da hinreisen und Dinge besser verstehen. Dann müsste ich die nicht jahrelang therapeutisch rausholen.
Dann müsste man nicht mit einem Rucksack durchs Leben.
Den will ich ja aber auch haben. Ja, aber den will ich ja eigentlich auch haben. Nee, dann reise ich doch in die Zukunft. Und dann nehme ich 30 Jahre, weil da in der Hoffnung, mein Sohn lebt da noch und ist ein älterer Mann und ich bin über 100.
Ja. Fast. Und mal gucken, was der Sohnemann da so macht.
Richtig.
Ja. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden?
Oh. Kein, also.
Gab es so Dinge, die Sie gar nicht mochten als Kind und die Sie immer noch nicht mögen?
Nicht wirklich, aber vielleicht kaltes Wasser. Ich tendiere zum Baden auf den Malediven, auch wenn ich lange nicht da war. Nee, und es gab so, wir sind oft umgezogen, haben Häuser gebaut und da waren so viele, wie nennt man die?
Spinnen?
Nee, die anderen, so lange, die ins Ohr krabbeln, die
so,
aber gar
Würmer.
Nicht ins Ohr.
Nee. Diese Ohrwürmer.
Ohrenkneifer,
ja.
Die gar nicht ins Ohr krabbeln, aber ich sehe eine heute und bin wie zurückversetzt in meine Kindheit.
Immer noch skeptisch.
Die sind furchtbar, aber Abneigung, nein, nicht wirklich.
Was ist in einer Beziehung wichtiger? Die Frage an die Paartherapeutin, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Beides. Sehr, sehr wichtig.
Ja.
Also ich kann keine wählen, wirklich
braucht
nicht.
Eine Basis, aber man sollte sich auch nicht langweilen miteinander, ne?
Nee, man muss wirklich auch die Unterschiede beibehalten. Das ist das Spannende, wie wir schon vorhin sprachen.
Und letzte Frage, gibt es etwas, in dem Sie gern richtig gut wären?
Was, worin ich noch nicht gut bin?
Ja, oder noch besser werden möchten.
Ja, das ist denn schon, mich selber noch besser beruhigen zu können und Leute nicht verbal überfallen oder wehtun, wenn ich in Not gerate. Mittlerweile, ich mag das nicht, was ich dann mache und gucke zu, während ich es noch mache.
Ja.
Nicht immer, viel weniger, aber ich will es gar nicht. Es ist nicht nötig.
Die lebenslange Arbeit an uns selbst,
ja,
die nimmt kein Ende.
Oh, wie langweilig. Ich hätte jetzt sagen, ich will zum Mond oder so, das wird auch möglich, aber ich mag nicht fliegen. Also, na, da will ich nicht hin.
Bleiben wir bei uns.
So ist es.
Ann-Marlene Henning ist heute bei uns bei Antenne Brandenburg, Sex- und Paartherapeutin, hat uns ihr Buch über ihre schwere Covid-Infektion vorgestellt. Dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. So heißt dieses Buch. Frau Henning, Sie sind ja hier in Deutschland sowas wie eine Pionierin gewesen. Sie waren, glaube ich, eine der ersten Sexologinnen mit eigener Praxis. Warum haben Sie diesen Job eigentlich ergriffen?
Ja, das war ja so ein Zufall, weil eine Freundin in Kopenhagen, die Sexologen da besucht hat, sie musste nur einen Schlüssel abholen. Und am Telefon sagte sie zu mir, ja, da, warum wirst du nicht Sexologin? Da saßen so lauter welche wie du. Das war der Spruch. Und ich habe, wie meinst du das? Und ich bin gleich rein, habe recherchiert, dänische Ausbildung damals und habe mich sofort beworben. Eine Woche später war ich aufgenommen und zwei Wochen später begann es. Ich begann in Kopenhagen.
Sie kommen aus einem sexuell sehr progressiven Land, was man so hört. Was hat Dänemark uns in Deutschland voraus?
Ich glaube tatsächlich den schwarzen Humor. Ob es Behinderung ist, jetzt sage ich ein böses Wort, Hitler, also Nationalsozialismus, alles was, wir gehen damit um. Also sei es auch mit Humor, aber das hat ja eine gewisse erlösende Wirkung und es wird nicht nur verschwiegen. Gleiches mit sexuellen Inhalten, wir lachen drüber irgendwann, wir sind brutal. Wie auch der typische englische Humor, schwarzer, ziemlich heftiger Humor, der in Deutschland tatsächlich nicht immer, absolut nicht immer ankommt.
Wie verklemmt sind wir Deutschen aus Ihrer Sicht?
Ja, man kann es nicht so sagen, die Deutschen, die Dänen, also nie. Aber es gibt eben doch, zum Beispiel sexuell betrachtet jetzt in Deutschland, durch den Nationalsozialismus, ist vieles damals in den Jahren aus Deutschland verschwunden. Man könnte sagen, es gab plötzlich kein sexualwissenschaftliche Institute mehr, bestimmte Leute sind ausgewandert und dadurch hinkt es noch so ein bisschen hinterher mit der Tradition. Aber wir holen, also wir Deutschen, wir holen nach. Also es gibt sehr viel jetzt. Aber das ist mit Verspätung, wirklich mit Verspätung.
Ja.
Und Dänen, die waren ja in Dänemark, das war das erste Land, wo Porno erst in Schrift freigegeben wurde und dann in Bewegtbild. Und da gab es regelrecht Pornotourismus aus der ganzen Welt nach Dänemark. Aber nicht, weil Porno toll ist, aber die Entspannung, die Öffnung, die sexuelle Befreiung, es war einfach früher und breiter und mehr.
Es ist ein Thema, das irgendwie jeden interessiert, auch wenn nicht jeder von uns öffentlich drüber sprechen möchte, aber dafür haben wir zum Glück Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst mal weiterhin gute Genesung, dass auch der Kaffee vielleicht irgendwann wieder schmeckt. Auch bei Long-Covid gibt es ja durchaus optimistische Prognosen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns waren. Ann-Marlene Henning, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Antenne Brandenburg.